Wie gern wäre ich ein wenig mehr gereist. Immer habe ich Clemens und Achim beneidet, denen die Möglichkeit offen stand, jederzeit die Koffer zu packen und die Enge des Alltäglichen hinter sich zu lassen. Leider hatte ich weder das nötige Geld noch die Gelegenheit, mir diese Freiheit zu nehmen. Die wenigen Male, wenn ich von Hanau nach Frankfurt fuhr, kleine Reisen, auf die ich mich freute, weil sie mich aus dem geregelten, einengenden Damenstiftsalltag entführten, ermüdeten mich die fragenden Blicke der mitreisenden Männer. Eine Frau ohne Begleitung? Eine Frau fern der Mauern ihres Hauses? Sie haben sich noch nicht daran gewöhnt, dass wir auch losgelöst von allen privaten und familiären das Bedürfnis nach einem eigenständigen, ungebundenen Leben haben können. Eine Frau allein ist eine Provokation. Wenn wir nicht zurücktreten hinter den Bedürfnissen und Forderungen der Männer, wenn wir ihrem Bild von Weiblichkeit nicht entsprechen, werden wir geächtet. Ich habe von Frauen gehört, die sich als Männer verkleidet auf größere Reisen begaben. Hierzu fehlt mir Mut und Geld. Mit Bettina träumte ich von der Freiheit des Vagabundierens. In unserer Fantasie unternahmen wir ausgedehnte Reisen, die wir uns in den buntesten und abenteuerlichsten Farben zu schildern pflegten. Afrika, Indien, wir akzeptierten keine Grenzen. Alle Länder standen uns offen. Wir durchwanderten weite Landschaften, eingebettet in den Rhythmus der Tageszeiten, ganz nah allen Geräuschen der Natur, den Gerüchen des Frühlings, des Sommers und des Herbstes, Blumen, Heu, Laub, Vögel, Grillen, Wind in den Pappelalleen, geschnittenes Gras und reifes Korn. Fast hob sich die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Wir schrieben alles minutiös auf, um nichts zu vergessen. Das waren einige der schönsten Augenblicke mit Bettina. Momente, in denen wir uns am nächsten waren, weil wir denselben Traum träumten. Wir wollten uns spüren in der Weite der Welt.
Thank you.
Meine Realität aber lag hinter Mauern und die Möglichkeit, ihnen zu entfliehen, wurde von Jahr zu Jahr aussichtsloser. Ich spürte die Enge meines Lebens körperlich. Es gab diese schrecklichen Tage, an denen ich mich kaum bewegen konnte. Ich lag im verdunkelten Raum, während der Schmerz in mir wuchs. Oft hatte ich das Gefühl, ein schwerer Felsbrocken laste auf meiner Brust. Nur unter größter Anstrengung, so schien es, konnte ich Luft bekommen. Das Gefühl zu ersticken lähmte und ängstigte mich. Meine Liebe zu Savigny riss mich aus diesen Zuständen des Nichtempfindens heraus. Offensichtlich hätte auch er sich ein Leben mit mir vorstellen können. Er zog Erkundigungen über mich ein, aus welchen finanziellen Verhältnissen ich käme und was für einen Charakter ich hätte. Die Antworten müssen ihn verunsichert haben. Er wisse nicht, so schrieb er, ob er meinen sanften Augen Glauben schenken solle oder den Anschuldigungen, die besagten, ich sei zu wenig weiblich. Er zog es vor, Gunda zu heiraten, die Schwester von Bettina und Clemens. Was hätte ich tun sollen? Wie den Makel der Unweiblichkeit von mir waschen? Ich weiß kaum, wie dieser Vorwurf entstanden ist. Nur, wenn ich mich mit den Augen derer betrachte, die diesen Vorwurf zeitlebens gegen mich erhoben, ahne ich die Gründe. Der Inhalt dessen, was ich las und schrieb, überschritt die Grenzen dessen, was eine Frau lesen und schreiben durfte. Die Liebe zu Schellings Philosophie brachte mir Vorwürfe ein. Mein reges Interesse für Napoleon, die alten Sprachen. Und doch, lieber hätte ich einem Freund entsagt, als von all dem nichts zu wissen und nicht zu schreiben. Mit wie viel Lust und Mühe habe ich mir angeeignet, was Männern wie Achim, Clemens, Savigny und Kreutzer an Universitäten gelehrt wurde. Die Zusammenhänge des Lebens, der Geschichte, all das erschien mir so spannend. Doch mit wem sollte ich darüber sprechen? Anders als die Studenten an den Schulen und Universitäten war ich mit meinen Fragen meist allein. Bettina versuchte ich ein wenig Geschichte zu lehren, doch sie hatte weder Geduld noch Interesse. Dennoch entwickelten wir eine Philosophie, redeten stundenlang und lasen einander vor, wobei sie manchmal mitten im Gespräch auf einen Baum vor meinem Zimmer kletterte. Sie war es, die ein wenig Leben in die Klostermauern brachte. Aber sie war jung, zu jung. Über vieles, was mich ganz persönlich betraf, konnte ich mit ihr nicht sprechen. Am wenigsten über Clemens, den sie liebte. Seine gewalttätigen Fantasien haben mir Angst gemacht. Niemand kannte ihn so. Warum musste er zerstören, die er zu lieben vorgab? Ich hatte ihn für einen Freund gehalten, ja, mehr noch. Ich hätte mir vorstellen können, ihn zu lieben. Er schien so sanft und verständnisvoll. Er ist weder das eine noch das andere. Über die Begebenheit, die er verharmlosend beschreibt mit den Worten, als ich ihnen einen Kuss rauben wollte, kann ich auch angesichts meines nahen Todes nicht sprechen, obwohl mich diese Stunde mit einem Gefühl von Kraft und Mut erfüllt. Diese Entscheidung zu sterben ist ein Teil meiner Freiheit. Nachdem er mich als Frau erniedrigt hatte, wendet er sich gegen die Dichterin. Meine Gedichte seien zu männlich, schrieb er mir. Hinter meinem Rücken aber sprach er mir gar jede Fähigkeit zu dichten ab. Wird er nun ruhiger sein, wenn ich sterbe? Mein schmales Werk ist sicher bald vergessen. Ich werde keine Konkurrentin mehr für ihn sein. Langsam werde ich müde. Auch fällt es mir schwer, über Kreuzer zu sprechen. Unsere Idee, dass nur das selbstständige Weibliche und das sanfte Männliche vollkommen sei, er hat sie verraten. Gern zeigte er sich als sanfter Mann, aber die selbstständige, die denkende Frau neben sich, ertrug er nicht. Der Einzige mit diesem Fehler ist er nicht. Erst idealisierte er mich, hob mich weit über sich, um mich nun fallen zu lassen, tief in den Krater der Vorhölle. Nur neben sich, da duldete er mich nicht, nicht in seinen Briefen, nicht in der Liebe. Kaum zu berühren wagte er mich, obwohl ich mich nach seinen Zärtlichkeiten mehr als alles sehnte. Doch verschwieg ich meine Sehnsucht, die sich zu schmerzhaftem Verlangen steigerte, um ihn nicht zu erschrecken. Seine Berührungen waren hastig, voll Angst und schlechtem Gewissen. Nur in seinen Briefen erahnte ich die Zärtlichkeit, zu der er fähig gewesen wäre, hätte nicht seine Unfähigkeit, sein altes Leben zu verlassen, zwischen uns gestanden. Meine Sehnsucht nach Leben außerhalb der engen Grenzen des Klosters muss unerfüllt bleiben. Kreuzers Weigerung, unsere erträumte gemeinsame Zukunft Realität werden zu lassen, zerstört meine Hoffnung. Obwohl mir bewusst war, dass die Seele sich nicht ganz in Liebessehnen auflösen sollte. Dieser Zustand ist nicht gut für einen Menschen, der für sich allein stehen muss. Ich hatte eben gehofft, die Zeit des Alleinseins wäre vorbei. Vor über einem Jahr hatte ich einen sonderlichen Traum. Mir war, ich läg zu Bette, ein Löwe lag zu meiner Rechten, eine Wölfin zur Linken und ein Bär mir zu Füßen. Alle halb über mich her und in tiefem Schlaf. Da dachte ich, wenn diese Tiere erwachten, würden sie gegeneinander ergrimmen und mich zerreißen. Es ward mir fürchterlich bange, und ich zog mich leise unter ihnen hervor und entrann. In der Realität aber ist mir die Flucht nicht gelungen. Ich mag mich nicht länger aufteilen in Lina und Tian, in die Poesie und den Freund. Als Ganzes will ich eingehen in ein neues Leben. Es gehen Einsamkeiten durch meinen Körper, nisten sich ein in allen lebenswichtigen Organen, dringen in Herz und Hirn. Ich beginne zu verstehen. Thank you. Diesen Brief hat Caroline von Günderode nie geschrieben. Der einzige Abschiedsbrief, den sie hinterlässt, wird zum Text ihres Grabsteins und drückt, wie Christa Wolf in ihrem Buch »Der Schatten eines Traums« schreibt, das Weltgefühl und die seelische Verfassung aus, mit der die Günderode in den Tod geht. Erde, du meine Mutter, und du, mein Ernährer, der Lufthauch. Heiliges Feuer, mir Freund, und du, o Bruder, der Bergstrom. Und mein Vater, der Äther, ich sag euch allen mit Ehrfurcht, freundlichen Dank, mit euch hab ich hienieden gelebt. Und ich gehe zur anderen Welt, euch gerne verlassend. Lebt wohl, Bruder und Freund, Vater und Mutter, lebt wohl. Das war die Sendung über Caroline von Günderode mit dem Titel »Es hat ein Kuss mir Leben eingehaucht« aus dem Zyklus »Autorinnen der Romantik«. Musik spielten wir unter anderem von Laurie Anderson, Virgo Reising, Anna Amalia Herzogin von Sachsen-Weimar, Marthe Theresia von Paradis, Fanny Hensel, Clara Wieck-Schumann, Agathe Backer-Grondahl und Amy Mark Beach Jenny. Interpretin war Rosario Marciano. Bücher zum Thema dieser Sendung sind unter anderem Margarete Lazarowitsch, Caroline von Günderode, Porträt einer Fremden, Der Schatten eines Traums, herausgegeben von Christa Wolf, Bettina von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde und Die Günderode, ebenfalls ein Briefwechsel herausgegeben von Bettine von Arnim. Aus dem Studio verabschieden sich Ulrike und Laura. Laura hat die Technik gemacht, wofür ich mich recht herzlich bedanken möchte. Und ich möchte gleichzeitig auf die weiteren Sendungen noch hinweisen, die in Abstand von 2 Wochen zum Thema Autorinnen der Romantik noch stattfinden werden. Es wird im Weiteren von Bettina Brentano, Rachel van Hagen und Caroline Schlegel die Rede sein. Diese Sendung wird wiederholt am Sonntag, dem 8. April um 16 Uhr und am Mittwoch, den 11. April um 9.30 Uhr am Morgen.
Die Hälfte des Äthers.